Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Helga Henge, eine Frau, der kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch ist. Sie hat als erste Deutsche den Mount Everest bestiegen und ist auch heil wieder heruntergekommen. 1999 war das und viele Berge folgten noch. Herzlich willkommen, Frau Henge.
Grüß Sie, hallo.
Frau Henge, Sie haben die Welt von ganz oben gesehen. Ich habe mich gefragt, wie schauen Sie eigentlich so auf uns Gelegenheitswanderinnen, auf die Bergtouristen, die gerne im Urlaub mal in den Alpen herumkraxeln, sich dabei auch ordentlich anstrengen, aber sowas wie den Everest nicht im Mindesten im Sinn haben. Wie gucken Sie auf uns?
Mit großer Liebe, denn Sie gehören genauso zur großen Bergsteigerfamilie und genauso wie Sie und andere habe ich auch angefangen und die Berge entdeckt in den Alpen. Das ist, ich finde es erstaunlich, dass es immer mehr Menschen sind und dass klein und groß und viele Eltern mit ihren Kindern auch gehen. Meine Kinder gehen überhaupt nicht gerne in die Berge. Also ich bewundere das immer sehr, wenn die das schaffen, selbst kleine Kinder mitzunehmen und zu begeistern für die Berge.
Machen Sie denn selbst auch noch so kleinere Touren zum Spaß oder ist Ihnen das zu popelig?
Nee, ich mache ganz viele Touren. Also ich gehe oft unter der Woche, wenn nicht ganz so viel los ist und so kleine Trainingsberge außerhalb von München, ganz schön.
Und aus München ist uns Helga Henge heute zugeschaltet, hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein Gespräch über Leidenschaft, Risikofreude und auch über den Mut, rechtzeitig umzukehren. Helga Henge ist die erste deutsche Frau, die den Mount Everest erklommen hat und auch heil wieder herunterkam. Gut 20 Jahre ist das jetzt her, 1999 war es. Frau Henge, das ist ja ein wahrer Höhepunkt im Leben. Können Sie für sich eigentlich so die Euphorie oder auch das Körpergefühl, als Sie da oben standen, können Sie sich das immer noch vergegenwärtigen?
Ja, das weiß ich noch genau.
Wie war das?
Das war... Das Besondere war die Nacht am Everest. Wir sind ja kurz nach Mitternacht gestartet und durch sehr schwieriges Gelände aufgestiegen. Auf der Nordseite ist sehr felsig und muss genau aufpassen, wo man hinschaut, wo man hintritt vor allem. Die Nordwand geht ja 3000 Meter in die Tiefe unter unseren Füßen. Und ich weiß noch, wie wir oben auf den Grat gekommen sind. Das ist so der Nordostgrat, wo wir zum ersten Mal auf die andere Seite hinunterschauen konnten. Und dieser Moment, der Mond war gerade untergegangen und so unter den Wolken haben die Menschen auf der ganzen Welt geschlafen, da war ich mir sicher. Und wir waren so die Einzigen in dieser Nacht, die über die Welt gewacht haben.
Klingt, als würden Sie sich dahin immer noch mal wieder zurückbeamen, gedanklich.
Ja.
Wie viel Platz ist da ganz oben eigentlich?
Ganz oben ist nicht viel Platz. Also es geht, die beiden Routen, Nordseite und Südseite, treffen sich genau am Gipfel. Und der Gipfel ist vielleicht so groß wie 2, 3 Küchentische zusammengeschoben. Also es ist nicht so viel Platz. Es geht auch ganz schön steil hinunter.
Und da muss man aufpassen, dass man nicht daneben tritt.
Muss man aufpassen, dass man, also vor allem, da sind ja viele Gebetsfahnen oben. Also jeder bringt eigentlich einen Strang Gebetsfahnen mit. Das sind so tibetische Gebetsfahnen, die zu Ehren der Muttergöttin, die ja auf dem Berg wohnt, hochgetragen werden. Und da muss man schon aufpassen, dass man mit den Steigeisen nicht in den Gebetsfahnen hängen bleibt und irgendwie stolpert oder ausrutscht.
Sonst verheddert man sich und ist unfreiwillig
hinunter
dem Himmel ganz nah. Man geht ganz das nah, ja sehr geduldig an, Frau Henge. Sie waren 2 Monate lang im Basiscamp auf 6000 Meter und dann bereitet man sich für diesen großen Tag mehrfach vor. Wie geht das?
Genau, also wir sind gelandet nach 10 Tagen Fahrt über das tibetische Hochland im Basislager, erst im unteren, das ist auf 5200 Metern, dann eine Woche später sind wir hochgezogen auf 6400 Metern und dann beginnt so die große Arbeit am Berg. Dann steigen wir auf zu Camp 1, 7000 Metern, steigen wieder ab, bringen die Zelte hoch, steigen wieder ab, schlafen oben, gehen zu Camp 2, 7600 Meter. Und so richten wir Stück für Stück den Berg ein. 4 Höhencamps sind immer genau eine Tagesetappe voneinander entfernt. Und dann in hoffentlich bis zur ersten Maiwoche sind alle diese Camps erfolgreich eingerichtet. Dann ziehen wir uns ins untere Basislager zurück und dann beginnt so das große Warten auf das Wetterfenster.
Aber es ist so, dass man mehrfach Anlauf nimmt, um das große Ziel zu erreichen. Also so fast wie im richtigen Leben.
Mehrfach Anlauf. Also man steigt auf und ab und auf und ab und zieht sich immer wieder so in sein Headquarter, in unser Basecamp zurück, wo man sich erholen kann und dann beim nächsten Mal mit mehr Kraft noch höher hinaufsteigen kann. Also so funktioniert die Akklimatisierung am Berg. Das ist so, dass der Körper sich an die sauerstoffarme Luft gewöhnen kann.
Sie sprechen
und
von
man auch die
wir?
Route kennenlernt.
Sie sprechen von wir. Wer ist wir?
Ja. Wir ist das Team. Unser Team, also wir waren 5 Bergsteiger im Team, wir hatten 5 Sherpas, die uns unterstützt haben am Berg und unseren Expeditionsleiter, 2 Köche und noch 3 Jackmänner, die uns geholfen haben mit dem Transport der Lasten am Berg.
Und ich spreche mit einer Frau, die in einem Buch mal geschrieben hat, zum Glücklichsein brauche sie einen dicken Daunenschlafsack, dicke Socken und frisch gewaschene Füße. Also mit den frisch gewaschenen Füßen ist das in so Camps, wo alle unter spartanischen Bedingungen leben, wahrscheinlich so eine Sache, ne? Alle auf engstem Raum, ist es schwer auszuhalten?
Nein, ist nicht schwer auszuhalten. Man muss es sich so gemütlich wie möglich machen und man muss halt schauen, dass man die anderen Menschen im Team, mit denen man doch viel Zeit verbringt, die man vorher aber nicht kennt, dass man sie irgendwie gern hat. Also dass man ja versucht, eine emotionale Verbindung herzustellen mit ihnen, sodass man in den schwierigen Zeiten auch mit ihnen zusammen sein kann und sich um sie kümmern kann und so gegenseitig eine Offenheit im Team entsteht und auch eine Hilfsbereitschaft.
Trotzdem geht jeder ja die letzten Schritte für sich alleine. In dünnster Luft, da schafft man dann ein paar Schritte, braucht man 20 Minuten. So diese letzten Schritte, wenn man eigentlich nicht mehr kann, ist das eigentlich mehr eine Körper- oder eine Kopfsache?
Das ist eine Geduldssache. Also Körper und Geist müssen in Einklang sein und sich beide gedulden. Und ich glaube, das ist vielleicht die große Stärke, die Höhenbergsteiger mitbringen müssen, ist die unendliche Geduld, sich auf unterschiedliche Bedingungen einzustellen und dann in schwierigen Zeiten geduldig dran zu bleiben. Also immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich schaffe jetzt keine 10 Schritte mehr, aber ich schaffe noch einen Schritt. Und das lohnt sich, den zu machen. Und vielleicht finde ich dann einen Rhythmus und dann kommt der nächste Schritt und der übernächste schon von alleine und dann schaffe ich auch wieder 100 Schritte. Also so, das ist so ein bisschen ein Spiel, was man mit sich selber spielt.
Das Spannende an Ihrer Geschichte, Frau Henge, ist auch, dass Sie ja relativ spät zum Leistungsbergsport, zum Extrembergsport gekommen sind. Sie waren Moderedakteurin in New York, Glitzer, Glitzerwelt. Mhm. Darüber sprechen wir noch ausführlicher. Aber dann so ein Camp, einfachste Lebensbedingungen. Jeder Schritt könnte der falsche und womöglich auch der letzte sein. Wieso haben Sie diesen Gegensatz gesucht?
Ich glaube, ich musste raus aus New York und aus diesem Zirkusleben der Mode. Ich habe das unwahrscheinlich gern gemacht und habe auch meine Arbeit sehr geliebt. Aber es ist ein solcher Trott und eine solche Schnelllebigkeit gewesen. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Ruhepol gesucht und habe den erst an der Kletterwand gefunden und dann in den hohen Bergen. Ich liebe das, ans andere Ende der Welt zu fahren und an einem Berg zur Ruhe zu kommen, sich ganz auf ein Ziel zu konzentrieren und den Fokus so auf einen Berg zu richten und sich in diese Bedingungen mit Wetter und Team so einzulassen und dabei zu bleiben.
Aber Stöckelschuhe mit Steigeisen zu vertauschen, ist ja schon ein Schritt, ne? Ist eine sehr andere Bewegung.
Ja, ist eine andere Bewegung. Es hat auch viel mit Team und Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft, gemeinsam etwas zu schaffen und was zu erreichen. Also da ist sicher die Parallele da. Bloß am Berg ist sehr viel mehr Ruhe. Und gerade beim Höhenbergsteigen, es wird ja immer langsamer. Je höher ich aufsteige, desto langsamer werden die Schritte. Und das tut meiner Seele unwahrscheinlich gut.
Helga Henge ist unser Gast. Sprechen wir darüber, sie war schon auf den Seven Summits. Das sind die höchsten Berge auf allen Kontinenten dieser Erde. Und sie war auf dem allerhöchsten, dem Mount Everest im Himalaya. Frau Henge, es gibt so diesen Spruch, den Berg bezwingen. Geht das überhaupt?
Also man versucht das wahrscheinlich irgendwie schon, weil es so Tage gibt, wo man richtig kämpfen muss und das Gefühl hat, man kämpft gegen ein Wesen auch am Berg, dass es ja ärgerlich ist und schlechtes Wetter schickt und die Bedingungen besonders schwierig macht. Aber ich glaube, im Endeffekt wird man, wenn man diesen Kampf weitermacht, wird man immer verlieren. Also das ist, glaube ich, kein guter Weg. Ich glaube, man muss sich ganz behutsam einlassen auf den Berg und schauen, wann die Möglichkeit sich ergibt, dass man zum Gipfel aufsteigen kann.
Ja, im Zweifelsfall ist der Berg noch da und der Mensch ist weg.
Ja, genau. Er ist doch ein Stückerl größer.
Bei Ihnen ist ja diese Everest-Besteigung schon gut 20 Jahre her. Und inzwischen hat man den Eindruck, das ist auch eine regelrechte Tourismusindustrie geworden. Also letzte Saison standen 300 Menschen Schlange, Stau vor dem Gipfel, eine regelrechte Ameisenstraße. Und es gibt auch jedes Jahr mehr Tote. Wie denken Sie über diese Entwicklung?
Also ich finde das ganz schwierig, als ich die Bilder gesehen habe. Es war lustig, ich habe dieses Bild gesehen und habe gedacht, boah, das schaut ja schön aus. Das ist ja mal ein toller Blick da auf diesen Gipfelgrat von der Südseite. Und dann habe ich genauer hingeschaut und habe diese kleinen Perlenkette von bunten Daunenjacken gesehen, die so aneinandergereiht sind. Also wie überall auf der Welt, der große Vorteil, wenn viele Menschen auf einen Platz gehen, ist natürlich, dass die Infrastruktur gut ist und dass die Versorgung in den Camps sehr gut ist am Berg, dass die Seile gut verlegt sind und dass man gut vorankommt am Berg. Auf der anderen Seite ist es ein Albtraum, in einer Schlange zu stehen. Also an hohen Bergen ist es eigentlich am schönsten, wenn man in seinem eigenen Tempo gehen kann. Und wenn man das nicht kann, weil man entweder schneller gehen muss, weil die anderen von hinten drängen und man ständig außer Atem ist, oder weil man viel langsamer gehen muss, als man möchte, weil die anderen so vor sich hinschleichen, dann wird man so kalt am Berg. Und das ist eigentlich das Schlimmste am Höhenbergsteigen.
Ich dachte auch, wenn man die Berge nicht denen überlässt, die das vielleicht wirklich schaffen können. Es gibt dann plötzlich präparierte Strecken. Das ist mehr Tourismus als Sport. Und da gehen womöglich auch Menschen ans Limit, die gar nicht wissen, wo ihr persönliches Limit überhaupt liegt, und reißen dann andere noch mit.
Ja, das ist die große Gefahr. Also vor allem am Everest ist die Gefahr, die von jedem Einzelnen ausgeht, der nicht hundertprozentig dabei ist, egal aus welchen Gründen jetzt, ob er einen schlechten Tag hat oder ob er nie gut genug war für einen so großen Berg. Das, leider ist es so fließend. Es sind so viele Menschen dort, die schon eigentlich eine Berechtigung hätten, dort zu sein, die lang trainiert haben, auf vielen anderen 8000ern standen. Und dann mischen sich andere dazu, die alle in Gefahr bringen. Und das ist aber so schwer, das auszusortieren unten im Basislager.
Ich habe mal mit zwei großen Bergsteigern sprechen können, Reinhold Messner und Hans Kammerlander. Und bei beiden erinnere ich übereinstimmend den Satz, manchmal braucht es viel mehr Mut, rechtzeitig umzukehren. Haben Sie bei Ihren Bergabenteuern auch manchmal rechtzeitig umkehren müssen?
Ja. Ich bin also sicher bei der Hälfte oder wenigstens einem Drittel der Berge, auf die ich gestiegen bin, vor dem Gipfel umgedreht.
Was sagt einem das jetzt nicht?
Was sagt einem das jetzt nicht? Wie meinen Sie das?
Im Bauch? Also ist es ein Bauchgefühl? Ist es Vernunft?
Ach so, jetzt nicht, ja. Das ist, es ist ein Bauchgefühl und es ist ein Abwägen der Risiken auch. Ich meine, beim Bergsteigen geht man immer Risiken ein. Das sind die objektiven Gefahren, die vom Berg ausgehen. Und als Bergsteiger versuche ich, diese Risiken zu minimieren durch gute Ausrüstung, durch gute Planung, durch gute Vorschau mit dem Wetter auch. Und wenn dieses Risiko sich nicht minimieren lässt, dann gibt es nur eins zu tun, nämlich loszulassen und nach Hause zu fahren. Das ist Also ich finde, das ist eins der größten Schwierigkeiten am Berg, ist das loslassen können. Denn wir haben uns alle intensiv vorbereitet. Ich habe 3 Jahre lang für die Expedition am Everest trainiert, jeden Tag. Ich habe auf so viel verzichtet, um mir diesen großen Traum erfüllen zu können. Und dann stehe ich am Berg kurz vor dem Ziel und muss ihn gehen lassen, muss auch mein Ego gehen lassen und nach Hause fahren, ohne die Gipfelkrone mitzubringen. Das ist, glaube ich, die höchste Kunst am Berg, dieses Loslassen können.
Und braucht dann mehr Mut, womöglich zu sagen, ich schaff's heute nicht, als zu sagen, ich will da unbedingt drauf.
Ja. Ja.
Frau Henge, Sie selber waren schon Ende 20, als, ich sag mal, der Berg rief.
Ja.
Und Moderedakteurin in New York, das haben wir schon kurz angesprochen. Was hat denn da den Himmel letztlich umgedreht? Das sind doch zwei Welten, die eigentlich, wo man meint, die haben nichts miteinander zu tun.
Ja, also ich finde schon, dass sie viel miteinander zu tun haben. Es ist beides so raus aus der Welt, in der Mode auch sehr, sehr viel Fantasie und sehr viel Beweglichkeit, die man braucht, um ständig dran zu bleiben und in Teams zu arbeiten auch. Und am Berg ist es mehr die Ruhe, die ich wahrscheinlich auch gesucht habe, diese tiefe Verbindung, die man schafft mit einem Berg, aber auch die Beweglichkeit, das ständig ändernde Wetter, die Menschen, die man trifft am Berg, mit denen man sich arrangieren muss. Also ich finde, es hat schon auch vieles gemeinsam.
Sie haben dann trainiert mit der Kletterwand. In New York kann man vielleicht auch noch Wolkenkratzertreppen Wettlauf machen. Aber dann die freie Natur mitsamt dem Wetter, mit allen Unberechenbarkeiten, das kann man im Grunde gar nicht vergleichen. Und Sie haben das in relativ kurzer Zeit geschafft. Wie ging das?
Ja, das war ein bisschen shocking, glaube ich, am Anfang. Ich war auf meinem ersten Berg, es war ein fast 7000er in den Anden. Und damals haben alle gesagt, oh, das ist so kalt da oben und es wird ganz schrecklich. Und ich sage, kälter als New York im Winter, das gibt's gar nicht. Da zieht der Wind so eisig durch die Straßen, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und es war am Berg auch nicht kälter als in New York. Und so die Höhe, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Also das ist wahrscheinlich meine größte Herausforderung am Berg gewesen, ist diese, auf die Langsamkeit mich einzulassen. Mein Körper, der tut sich nur ganz widerwillig an diese dünne Luft gewöhnen. Das ist genetisch bedingt. Und ich tue mir sehr schwer am Anfang am Berg.
Aber ich höre auch raus, ein 7000er gleich zu Beginn muss das schon sein. Ja. Also ich meine, Sie hätten ja auch erst mal mit der Zugspitze es versuchen können. Was erzählt uns das über Sie?
Genau, also das hat meine Mutter gemeint. Als ich gesagt habe, ich gehe jetzt bergsteigen in die Anden, dann hat sie gemeint, du kommst nach Hause und gehst erstmal auf die Zugspitze.
Sehr vernünftig.
Aber das wollte ich nicht. Ich wollte raus. Ich wollte was Großes erleben. Und vielleicht war das sicher ein bisschen naiv am Anfang. Aber ich dachte immer, wenn ich dann dort bin und das ganz schlimm ist und ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann fahre ich wieder nach Hause. Bin nie in die Berge gegangen, um zu sterben oder mich in Gefahr zu begeben. Ich glaube, ich bin immer sehr behutsam in die Berge gegangen.
Sie haben uns eben erzählt, die Mutter meinte, na, lieber erstmal die Zugspitze. Aber Sie wollten ganz, ganz hoch hinaus. 7000er, 8000er, als schon damals Endzwanzigerin. Aber hatten Sie irgendwie als Kind so ein bisschen Bergerfahrung, viel gewandert oder irgendwie einen Draht dahin?
Also nicht so einen großen. Meine Großeltern waren große Bergsteiger und vor allem Trekker. Die waren schon viel im Himalaya gewesen. Meine Eltern waren keine so großen bergbegeisterten Menschen. Wir waren manchmal wandern in den Alpen, aber nicht so, keine großen Dinge.
Was erzählt uns das über Sie, dass es, wenn, dann gleich der ganz hohe Berg sein muss und dass das dann auch durchgezogen wird und dass man dann mit 3 Jahren Anlauf, 3 Jahre Anlauf waren, glaube ich, bis auf den Everest.
Ja.
Welche Eigenschaften bringen Sie mit, die das möglich machen?
Also ich glaube, so wird im Nachhinein gedacht, ich glaube, ich habe immer keine so große Angst gehabt, dass es schief geht oder dass ich mich blamiere. Und ich glaube, ich überhaupt im Leben, das ist vielleicht, meine Eltern haben das, glaube ich, sehr tief in mir verankert, dass ich jemand bin, ich traue mir viele Dinge zu und ich habe auch kein Problem, wenn es dann nicht funktioniert. Also ich dachte, ich gehe auf diesen Berg, das klang so toll, einer von den Seven Summits und so nah, auch ohne Zeitverschiebung von New York aus. Ich habe gedacht, wenn das ganz schlimm ist, dann fahre ich wieder nach Hause. Also ich hab grundsätzlich im Leben, glaube ich, keine so große Angst, Dinge auszuprobieren und so mich mit Neugier in Sachen hineinzustürzen, weil ich ganz gut weiß, dass ich auch umkehren kann.
Also Ehrgeiz, Grenzen austesten, aus auch Selbstüberwindung sicher. Ich piek's mal einen Satz eben raus. Sie sagten, naja, wenn ich es nicht schaffe, kehre ich wieder um. Damit habe ich kein Problem. Mhm. Wenn man da oben steht und es nicht schafft, dann hat man ein Problem, ein großes.
Ja gut, die Kunst ist natürlich zu erkennen im Bereich, wenn man noch viele Möglichkeiten hat, dass es jetzt dann ein Problem geben wird. Also klar, wenn ich das Problem erst erkenne, wenn ich bis zum Hals drin stecke, dann habe ich ein Riesenproblem. Aber ich glaube, man kann das vorher ganz gut erspüren, wo man denkt, Mensch, heute habe ich keinen guten Tag und gestern ging es noch, aber heute schaffe ich das nicht und heute gehe ich gar nicht erst aus dem Camp raus, sondern ich bleibe hier, ich gebe Bescheid, dass es mir nicht gut geht, damit keiner mich vergisst, auch am Berg. Also ich glaube, es geht immer darum, sich, also so ehrlich zu sich zu sein, dass man zu einer Zeit um Hilfe bittet oder sich selber auch zurücknimmt, wo man noch viele Möglichkeiten hat.
Frau Henge, Sie geben auch heute Erfahrungen weiter, die Sie am Berg gemacht haben, so mentale Erfahrungen geben, sehen das Bergsteigen auch als Metapher und sprechen darüber als Rednerin, zum Beispiel in Unternehmen. Woran appellieren Sie denn dann?
Also zwei Dinge, glaube ich, ist, das eine ist das große Ziel. Also sich zu trauen, was Großes anzupacken und keine Angst zu haben. Also so diese Vorfreude und dieses Abenteuer auch aus der persönlichen Landkarte hinauszuwandern und was Großes zu wagen. Und die meisten Menschen sind erstmal erschreckt, wenn der Chef sagt, nächstes Jahr müssen wir 1 Milliarde Umsatz machen und dann haben alle das Gefühl, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das ist überhaupt nicht möglich und das ist jetzt schon so schwierig. Und so diese Vorfreude zu sagen, boah, das wäre ja schon toll, wenn wir das schaffen würden. Also diese zwei Pole gibt es im Menschen ja immer, dieses abenteuerliche Vorfreude, was Neues und dann die Angst, die bremst. Und das ist auch gut, dass das zusammenwirkt. Und ich stand auch am Berg unten und habe gedacht, um Gottes Willen, diese Nordwand ist viel größer, als ich mir das vorgestellt habe, obwohl ich lang trainiert habe.
Aber Sie sagten eben auch das vom Loslassen. Also ich meine, das ist in Unternehmen dann wahrscheinlich eher weniger gefragt.
Ja, also Loslassen insofern, also den persönlichen Ehrgeiz loszulassen. Und um Hilfe zu bitten. Ich glaube, das ist wichtig, dass das Team zusammenarbeitet. Und also man steht am Berg, man ist nicht allein, es ist ein Team. Es geht nicht in einem Stück hinauf, sondern in unterschiedlichen Etappen, die man auch sehr gut einteilen kann, die auch übersichtlich sind. Mhm. Und am Berg geht es dann darum, und das ist in Teams ganz genauso und das ist in der Mode genauso gewesen, es muss eine große Offenheit im Team entstehen. Nicht ein sich verstecken, sondern jeder muss sagen, heute geht es mir nicht gut oder heute geht es mir besonders gut, heute könnte ich einen größeren Rucksack tragen. Also dieses jeder seinen Platz im Team finden und dann viel miteinander kommunizieren auch.
Das ist die schöne Seite, also sich ein Ziel stecken, auch ein hohes Ziel. Ich denke da immer ganz spontan an den Dirigenten Herbert von Karajan, der sagt, wer alle seine Ziele erreicht, der hat sie womöglich auch zu niedrig gesteckt. Aber das ist die schöne Seite. Ich frage mich, erzählen Sie in solchen Situationen auch von den Toten am Berg, die Sie gesehen haben, über die Sie womöglich sogar steigen mussten, diejenigen, die es nicht geschafft haben?
Ja.
Oder sparen Sie das
die
aus?
Die sind ganz wichtig am Berg. Die sind unsere Erinnerung, dass wir nicht zu weit gehen dürfen. Das ist die große Gefahr, wenn man sich ein großes Ziel vornimmt und auf ein großes Abenteuer einlässt, ist die Gefahr natürlich größer, dass man scheitert. Und mit Scheitern meine ich jetzt auch Sterben und das Projekt, auch das Projekt, was stirbt.
Das ist jetzt sehr abgeklärt, aber wenn man wirklich über einen Menschen, der dort erfroren liegt, steigen muss, ihn liegen lassen muss. Und ich meine, das ist jetzt nicht so schön, aber es ist ja auch keine seltene Erfahrung, dass jemand für einen Karrieregipfel über Leichen geht und alles wegbrettert, was ihm im Wege steht.
Ja, also ich glaube, darum geht es im Endeffekt nicht. Die Menschen, die am Everest starben, die meisten, die dort starben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg nicht mehr schaffen. Weil sie zu lange zu weit gegangen sind und sich persönlich übernommen haben. Und auch ihr Team scheinbar nicht stark genug war, sie rechtzeitig umzudrehen oder Feedback zu geben oder sie dann aus dieser großen Höhe zu retten, was eh fast unmöglich ist. Also wir haben am Everest fast jeden Tag über die Toten am Berg gesprochen. Was für Fehler sie gemacht haben und warum sie nicht zurückgekommen sind und warum wir diese Fehler vermeiden werden. Und das ist schon wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, welche Gefahr am Berg lauert, welche Gefahr in unserem Team jeden Tag lauert, damit wir ihr rechtzeitig begegnen können.
Damals in
und
Ihrem...
Klar war das schwer, über die Toten drüber zu steigen. Und das hat vielleicht 20 Jahre gedauert, bis ich so abgeklärt darüber sprechen kann. Ich habe monatelang Albträume gehabt. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich hatte noch nie einen Toten vorher gesehen in meinem Leben. Und der hatte den gleichen Traum wie ich und ist mit seinem Traum gestorben. Und das war grauenhaft.
Nur der Himmel ist höher, heißt das Buch, das sie über ihre Abenteuer geschrieben hat. Frau Henge, damals im Basecamp am Everest, da waren sie 120 Männer und 8 Frauen. Und wenn ich es richtig weiß, dann hat es von den Männern jeder 5. geschafft und von den 8 Frauen aber gleich 5, mehr als die Hälfte. Verdammt gute Quote. Ist das Zufall oder sagt uns das was?
Ich finde, das sagt uns was. ja, die Frauen hatten einfach die besseren Teams um sich herum wahrscheinlich.
Oder die Männern. Bessere Selbsteinschätzung?
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz selten mit Frauen im Team war und dass ich wenig über Frauenbergsteigerinnen sagen kann. Ich kann mehr über die Männer sprechen, weil ich mehr Zeit mit Männern am Berg verbracht habe. Also ich finde es eh schwierig, so in Männer und Frauen aufzuteilen. Ich finde, die Menschen sind eh schon so unterschiedlich in ihren Arten und Wesensarten, dass Mann und Frau am Berg für mich keine so große Rolle spielt.
Es gibt ja inzwischen auch sehr viel mehr, auch erfolgreiche Bergsteigerinnen in den letzten Jahren, also die auch ohne Sauerstoff sogar, sie sind mit Sauerstoff gestiegen, aber die sogar ohne Sauerstoff die 8000er machen. Gelinde Kaltenbrunner zum Beispiel. Hat sich da grundsätzlich was verändert, dass sich Frauen da womöglich mehr zutrauen oder ist das einfach die Zeit?
Ja, ich glaube schon, dass Frauen sich mehr zutrauen. Also ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal vom Everest gehört habe. Das war, glaube ich, so 96 oder so, 3 Jahre, 4 Jahre, bevor ich gegangen bin. Also so mich bewusst damit auseinandergesetzt habe. Da gab es nur Bilder von Reinhold Messner und Peter Häberler und diesen struppeligen, bärtigen Männern mit eingefrorenen Bärten und breiten Schultern und riesigen Rucksäcken. Und da war für mich ganz klar, ich wollte die 7 Summits machen, aber das war klar, dass ich den Everest nicht schaffen würde oder gar nicht erst versuchen würde, weil das überhaupt nicht meine Welt war. Also ich finde, das hat sich, glaube ich, sehr geändert. Das ist man verbindet es nicht mehr mit brachialer Mannskraft, sondern jetzt weiß man, dass es auch andere Kräfte am Berg braucht und die Frauen das genauso mitbringen.
Es haben sich auch in Ihrem Leben viele Dinge geändert während dieser 20 Jahre. Inzwischen haben Sie eine Familie, Sie haben Kinder, also auch Menschen, die sich große Sorgen womöglich machen, wenn Sie da in höchsten Höhen herumkraxeln. Wie hat das Ihre eigenen Ziele verändert? Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie jetzt unten eine Familie haben, die wartet?
Also das hat mein Risikobewusstsein schon sehr verändert. Also ein 8000er, also vielleicht gar nicht so das Risiko. Ich glaube, ich bin nie auf den Berg gegangen, um ins große Risiko zu gehen. Ich glaube, ich war immer sehr behutsam. Was es verändert hat, ist die Zeit am Berg. Also ich war seitdem nicht mehr auf einem 8000er. Das ist einfach zu lange Zeit. Das wären 2,5 Monate, die ich weg sein würde von der Familie. Und das würde ich auch ehrlich gesagt nicht übers Herz bringen. Das ist zu lang. 3-4 Wochen, das schaffe ich schon. Das tut mir auch zwischendurch ganz gut und ich glaube meiner Familie auch. Und vielleicht sind es die kleineren Berge auch jetzt, die ich mir aussuche.
der Familie tut's auch gut. Kommt die mit oder hat die damit nichts am Hut?
Die hat damit eher nichts am Hut. Also mhm. Wenn es so ganz kleinere Berge sind, wie bei den Heiligenbergen jetzt, da habe ich meinen Sohn vor 2 Jahren mal mitgenommen. Das war auch total schön. Aber eigentlich gehe ich so in diese Berge, um auch fortzugehen.
Mhm. Die Heiligenberge, das ist, glaube ich, ihr neuestes Projekt. Heilige Berge mhm. gibt es auf allen Kontinenten. Warum nennt man sie so, diese Heiligen Berge? Kann man das auch für Ungläubige erklären? Warum das heilige Berge sind?
Im Deutschen ist es schwierig, weil es außer heilig keinen, also im Englischen kann man sagen sacred, was nicht so heilig ist, also nicht so religionsmäßig ist wie bei uns, das heilig. Das habe ich schon probiert. Es sind eigentlich inspirierende Berge eher. Also die sind den Menschen, die dort leben, die werden von den Menschen, die dort leben, verehrt. So kann man es vielleicht besser ausdrücken.
Und warum?
Die verbinden diese Berge mit der Nähe zum Himmel. Die haben oft das Gefühl, dass ihr Gott dort oben lebt, mit ihnen spricht, sie dort am Berg mit ihm in Verbindung treten. Das sind Berge wie der Oldoinyo Lengai zum Beispiel in Tansania, der den Maasai heilig ist, wo ihr einziger Gott Engai oben lebt. Und das ist auch so ein zwiespältiger Berg, der auf der einen Seite zieht er die Wolken an und bringt den Regen ins Tal und für ihre Felder und für ihr Vieh. Und auf der anderen Seite ist er sehr bedrohlich auch, bringt Gewitter und Donner und ist auch ein lebender Vulkan. Also das ist so oft so die Verbindung mit der Natur, dieser Respekt, dieses Unerklärliche erklärbar zu machen und diese große Innigkeit, die sie auch viele hundert Jahre später, nachdem sie sich das erklären können, immer noch mit dem Berg verbindet.
Heilige Berge, Frau Henge, haben die Berge das Extrembergsteigen. Hat sie das womöglich ein bisschen gläubig gemacht?
Ja, sicher. Also es hat mir vor allem einen großen Respekt für die Natur zurückgegeben, den ich in New York sicher verloren hatte oder einfach nicht leben konnte auch. Ich finde schon, ich glaube, da gibt es noch viel mehr in der Natur, was uns anzieht und was uns mit was Göttlichem verbindet, ohne dass wir das gleich in eine Religion einteilen müssen. Und ich glaube, das spüren die Menschen auch in den Bergen, die Sonnenaufgänge, die Nebelschwaden, die drüber ziehen. Das ist schon was ganz Besonderes.
Sie haben am Fuß eines Berges auch eine Schule gegründet in Tibet.
Ja.
Mhm. Wie sieht die heute aus? Was ist das für eine Schule?
Das ist eine kleine Schule, das ist in Zombuk. Zombuk ist der Ort, der dem Everest Base Camp auf der Nordseite am nächsten ist, also in Tibet, in China liegt. Und der Kassang, der hat bei uns im Basislager mitgeholfen und er hatte seinen Sohn dabei, der war 8 Jahre alt. Und ich habe oft mit ihm gespielt draußen mit den Steinen, der saß bei uns in der Küche. Und als ich dann im Folgejahr nochmal in Tibet war, weil ich die ganzen Dörfer sehen wollte und auch die Menschen besuchen wollte, die mit uns gearbeitet hatten am Berg, da haben wir entdeckt, dass in Zombuk keine Schule gibt und dass aber 119 Kinder dort leben, die nicht zur Schule gehen können, weil die anderen Schulen zu weit entfernt sind. Und dann haben wir beschlossen, dass von den Erlösen von meinem Buch, dass wir dort diese Schule bauen und die haben die selbst gebaut. Ich habe eigentlich nur das Geld dazu gegeben, damit sie Materialien einkaufen konnten.
Frau Henge, Sie haben uns so viel erzählt von Ihrer Leidenschaft für die Berge und fürs Weitgucken können und der Selbstüberwindung und der Kraft, die das gibt. Wie halten Sie es eigentlich mit dem Meer? Da ist der Himmel ja auch viel höher. Da kann man auch weit gucken.
das ist schon schön. Das ist nicht so meine Welt. Ich bin eher ängstlich am Meer, also im Wasser vor allem. Ich bin kein großer Schwimmer und das ist schon nicht umsonst, dass die Berge so mein Lieblingsort sind.
Das ist ja ein Ding. Die Frau, die vor dem Mount Everest nicht zurückschreckt, fürchtet sich vom Schwimmen im Meer.
Ja.
Das ist erstaunlich. Aber weit gucken kann man da ja auch. Aber trotzdem klingt das im Moment für mich so, als sei das Höchststrafe, Urlaub am Meer für Sie.
Nein, ich habe das auch gerne. Und vor allem die Familie hat das gerne und die Kinder. Und das ist schon auch sehr, sehr schön. Aber ich im Wasser ist nicht so, ich fühle mich einfach nicht wohl im Wasser. Ich habe einfach Angst. Mhm. Und ich kann immer ganz gut nachempfinden, wenn Menschen sagen, sie haben Höhenangst. Wie gesagt, ja, das kenne ich. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber im Wasser, da, also wenn mich unterm Wasser was berührt und es dunkel ist, da, das ist überhaupt nicht meins.
Und wenn die Kinder, die da im Moment noch nicht mitziehen und der Ehemann, ja, der auch sich nicht so viel aus, ja, Bergen macht, die, ja, sehen die lieber von unten oder gehen dran vorbei.
Genau.
Wenn das da noch kommen sollte, kommen sie dann noch mal mit?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde unten, wenn meine Kinder auf den Everest steigen wollen, würde ich unten im Basislager alles dirigieren und aufpassen, dass sie keine Fehler machen oben am Berg.
Aber dann haben sie sicher ja die Rolle, dass sie auf jemand anders aufpassen, ja, müssen und Angst haben müssen,
vor allem
mehr,
ja,
als wenn sie oben wären.
Ich hoffe, dass ich so viel Vertrauen ihnen entgegenbringe dann, dass ich so loslassen kann auch und sie gehen lassen kann. Ich glaube, das würde mir wahrscheinlich schwerfallen, weil mir schon bewusst ist, wie schmal der Grat ist. Und das ist eher eine Sache des Egos. Also wie schmal der Grat am Berg ist, dieses Ego gehen zu lassen und zu sagen, ich drehe jetzt um, das fühlt sich nicht gut an. Bei all der Kraft und Willensstärke und Dominanz, die man schon an den Berg bringen muss, um überhaupt so weit zu kommen. Also das macht das so schwer, dass man so einen Einsatz und so eine Entschlossenheit mitbringt und dann trotzdem diesen weichen Schritt machen muss und sagen muss, na, heute ist nicht mein Tag.
Das Leben ist eine Gratwanderung. Selten hat der Satz so gut gepasst wie für dieses Gespräch mit Helga Henge. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen bei allem, was Sie tun, immer festen Stand. Vielen Dank, Frau Henge.
Ja, danke schön, Frau Timm.